Das Thema, um das es geht, könnte man überschreiben mit Satans stärkste Waffe und wie wir damit umgehen. Und solange das Tablet hier noch rumzickt, lese ich euch einfach mal einen Text vor, wo es ein bisschen deutlich wird. Und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau: Hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Da sagte die Frau zu der Schlange: Von den Früchten der Bäume des Gartens essen wir, aber von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, ihr sollt nicht davon essen und ihr sollt sie nicht berühren, damit ihr nicht sterbt. Da sagte die Schlange zur Frau: Keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott, erkennt Gutes und Böses. Und die Frau sah, dass der Baum gut zur Speise und dass er eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben. Und sie nahm von der Frucht und aß, und sie gab es auch ihrem Mann bei ihr, und er aß. Da wurden ihrer beide Augen aufgetan, und sie erkannten, dass sie nackt waren, und sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich Schürze. Kleine Bemerkung am Rande. Die letzten Zeilen sind so richtig sinnlos, wenn man überlegt, dass Gott sowieso alles sieht. Ihr habt vielleicht schon erahnt, um was es geht. Es geht um Zweifel. Und zwar würde ich Zweifel als die stärkste Waffe Satans bezeichnen, sogar noch größer und stärker als Versuchungen. Bei Versuchungen, ach, da sind wir ja unterschiedlich gepolt. Manche haben damit überhaupt ganz wenig Probleme, während andere dafür durchaus sehr anfällig sind. Von daher würde ich Versuchungen gar nicht so als das große Problem sehen, obwohl der Feind das natürlich auch benutzt, um Leute madig zu machen. Jetzt, Leute, noch mal hier, wo ist denn mein Text? Gib mir mal einen Moment. Da muss ich nämlich jetzt hin. Und ohne Text kann ich hier nicht weiter. Das ist echt blöd, sowas. Geht gleich los. Gleich haben wir ihn. Denn hier steht nämlich genau das, was ich jetzt vorlesen wollte. Ein wunderbares Zitat von Spurgeon, das ich natürlich nicht aus dem Kopf wiedergeben kann. Zu dem Thema. Der Zweifel, sagt Spurgeon, entdeckt Probleme, die er niemals löst. Er schafft Zögerlichkeit, Verzagtheit und Verzweiflung. Sein Fortschreiten führt zum Untergang des Trostes, zum Tod des Friedens. Glaube ist das Wort, das Leben in einen Mann hineinspricht, doch der Zweifel schlägt Nägel in seinen Sarg. Warum versucht der Feind in dieser Situation Eva so anzugehen und vor allen Dingen, wie macht er das? Das ist das Interessante. Wir wollen uns mal mit dieser Taktik des Feindes beschäftigen, wie er Leute dazu bringt, Dinge zu tun, die sie eigentlich nicht wollen, die eigentlich nicht richtig sind. Er kommt an und sagt, ne, sag mal echt, ist Gott so ein Geizkragen, dass er gesagt hat, ihr dürft von keinem Baum im Garten essen? Überhaupt gar nicht? Da steckt die erste Lüge drin, die erste fiese Idee, Gott madig zu machen. Und dann kommt Eva ins Nachdenken und sagt, nee, wir dürfen schon. Aber sie lässt sich erstmal auf diesen Gedanken ein. Ist Gott vielleicht doch ein Geizkragen? Warum lässt er uns denn von diesem einen Baum überhaupt nicht essen? dass sogar der Eindruck aufkommt, wir dürfen überhaupt von keinem Baum im Garten essen. Die Taktik des Satans ist, dass er Übertreibung gebraucht, verdreht, was Gott gesagt hat, um ihn unglaubwürdig wirken zu lassen. Zum Beispiel sollte Gott gesagt haben. Und ich denke, wir kennen solche Situationen in unserem Leben durchaus, dass wir Gedanken haben, die plötzlich so auftauchen und denken so, wer hat das schon mal sich gefragt? Bin ich wirklich gerettet? Bin ich wirklich erlöst? Das geht teilweise so weit, dass Leute Angst haben, verloren zu gehen, weil vielleicht in dem Moment, wo sie gerade eine Sünde begangen haben und noch nicht gebeichtet haben, die Entrückung kommt. Und sie denken, dann sind sie nicht bei Gott. So weit geht dieses Zweifeln, dass der Feind uns einsehen will. Oder bin ich wirklich wertvoll in Gottes Augen? Dann kommt Satan mit deiner Vergangenheit. Dann deckt er all die Dinge nochmal auf, die du eigentlich weißt, aber an die du nicht gern erinnert wärst. So die ganzen Peinlichkeiten. Und plötzlich siehst du, oh, was bin ich eigentlich peinlich? Was habe ich eigentlich für Mist gebaut? Und dann denkst du, naja, wenn überhaupt, dann bin ich höchstens irgendwie in der hintersten Ecke von Gottes Thronsaal irgendwie so ein Adoptivkind, das im Schatten steht. Wenn überhaupt. Ich weiß nicht, ob ihr solche Gedanken kennt, aber es würde mich nicht wundern. Satan möchte an den Wahrheiten, die wir von Gott glauben, dass Gott Liebe ist, dass Gott gütig ist, dass er uns liebt, dass er gnädig ist, immer, dass wir errettet sind und das heißt auch wirklich errettet sind und nicht plötzlich einfach aus Gottes Gnade rausfallen, als wenn uns irgendjemand antippt und wir am Beckenrand ins Wasser kippen. Ja, der möchte, dass wir glauben, Gott ist nicht so, wie die Bibel uns sagt. Weil er unbedingt ein Ziel hat. Er will uns kampfunfähig machen. Was Satan überhaupt nicht abkann, das sind Christen, die glauben, dass Gott gut ist, dass sie geliebte Kinder Gottes sind, dass sie ausgestattet sind mit seiner Vollmacht und Autorität und dass sie in der Lage sind, Gottes Willen zu tun. Weil das sind die Leute, die für ihn gefährlich sind. Gott möchte, dass wir das alles glauben und Satan möchte, dass wir es alles nicht glauben. Aus dem einfachen Grund, weil wir sonst seine doofen, finsteren Pläne stören können. Wir sind ausgerüstet mit dem Heiligen Geist. Das heißt, wir können Satans Pläne entlarven. Deswegen kommt er gerne mal an und sagt einmal, bist du dir sicher, dass Gott dich wirklich liebt? Guck dich doch mal an. Mal ehrlich. Überleg doch mal, was hast du denn vor ein paar Jahren gemacht? Ja, und da, wo du dann auf den Knien vor Gott gekrochen bist, weil du gemerkt hast, dass das Mist war. Glaubst du wirklich, Gott hat dir das vergeben? Glaubst du echt, dass Gott dich bei deiner Vergangenheit lieben kann? Und so weiter. Ihr kennt alle diese Dinge. Ihr kennt alle Zweifel. Ich kenne keinen einzigen Christen, der sagen kann, ich zweifle nie. Ich habe keine Zweifel. Sollte mir so jemand begegnen und das sagen, dann hätte ich meine Zweifel. Ob das wirklich wahr ist. Ob das so sein kann. Es gibt Leute, die sagen, Zweifel gehören zum Glauben. Und ich würde sagen, bis zu einem gewissen Grad, ja, unbedingt. Aber die Frage ist, wie gehen wir damit um? Ich sag mal etwas, was mir, als ich frisch Christ war, jemand mal gefühlt an den Latz geknallt hat. Das ist jemand aus meiner alten Gemeinde, das ist so ein Ledernacken. So ein Fremdenlegionär. So ein harter Typ. Aber gleichzeitig auch ein ganz, ganz toller, lebendiger Christ. Und er hatte mal gesagt, Zweifel sind kein Kavaliersdelikt. Zweifel ist Sünde. Punkt. Da war ich erstmal geschockt und dachte, okay. Und dann hat er mir erklärt, sagt, wenn du an einen liebenden Vater glaubst, der immer für dich da ist, der gnädig ist, dessen Herz total für dich schlägt, der sogar seinen Sohn ans Kreuz hat gehen lassen, damit du gerettet bist, und du zweifelst an seiner Gnade, an seiner Liebe, an seiner Zuwendung, dann ist das Sünde. Und ich sagte nur so, ja, das ist richtig, hat er recht. Die Frage ist, wie gehen wir also mit Zweifeln um? Immer bedenken, Satan möchte uns kampfunfähig machen. Er ist sehr, sehr, sehr daran interessiert, dass wir nicht das tun, was wir von Gott her wissen, dass wir tun sollen, weil wir zweifeln, ob es richtig ist, weil wir uns fragen, ist das wirklich gut, weil wir uns fragen, können wir das überhaupt tun, weil wir ja doch so seltsam sind oder was auch immer. Satan möchte uns lahmlegen. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Zweifel kommen, die sind mit Sicherheit da. Die schwirren uns immer an, am Laufe des Tages. Luther hat mal so schön gesagt, du kannst nicht verhindern, dass ein Vogelschwarm über deinem Haupt hinwegfliegt, aber du kannst verhindern, dass sie in deinen Haaren Nester bauen. Soll heißen, Zweifel kommen. Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Und ich glaube, entscheidend ist, dass wir mit den Zweifeln dahingehend umgehen, dass wir uns die Dinge angucken, aber ihnen keinen Glauben schenken, sondern sie überwinden. Das klingt erstmal einfach, ist aber nicht so einfach. Weil der Satan ist ja ein schlauer Hund, der springt auch voll auf unsere Emotionen und versucht uns auch damit zu packen. So, das ist etwas, wo mit unseren Ängsten spielt bei Zweifeln, mit unseren Unsicherheiten, wo er mit den Schwächen an unserem Herz spielt, wo wir charakterlich einfach vielleicht noch nicht gefestigt sind oder so. Auf jeden Fall möchte er uns da ausbremsen und deswegen müssen wir uns überlegen, wie gehen wir damit um. Es ist schon gut, dass wir uns Zweifel angucken und dass wir hinterfragen, was wir und warum wir etwas glauben. Aber wichtig ist, dass wir nicht dabei stehen bleiben, was die Zweifel uns sagen wollen, sondern dass wir ihnen begegnen. Und damit das Ganze praktisch wird, lese ich euch mal was vor, was Jesus erlebt hat. Matthäus 4. Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht würde. Und da er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Und der Versucher trat zu ihm und sprach, bist du Gottes Sohn, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Im Kapitel vorher wird Jesus getauft. Und ihm wird von Gott zugesprochen durch diese Stimme aus dem Himmel, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und dann kommt diese alte Zecke an und sagt, bist du Gottes Sohn? Bist du es wirklich? Weil wenn, dann könntest du ja auch dafür sorgen, dass die Steine Brot werden, weil du bist ja so hungrig. Es heißt, er versucht die gleiche Masche auch bei Jesus. Bist du wirklich Gottes Sohn? Bist du dir da sicher? Glaubst du das echt? Nur, dass er bei Jesus eben voll gegen die Wand läuft. Aber er versucht die gleiche Methode. Er versucht, Satan ist manchmal echt wirklich nicht kreativ. Er versucht die gleiche Methode und er ist damit dummerweise sehr erfolgreich. Sonst müsste ich diese Predigt nicht halten, wenn wir alle wüssten, wie wir mit Zweifeln umgehen. Wenn ich wüsste, wie ich mit Zweifeln umgehe, dann hätte ich wahrscheinlich dieses Thema noch nicht mal aufs Herz gelegt bekommen. Wir müssen also gucken, wie macht Jesus das? Der hat 40 Tage gefastet. Wir wissen nicht, ob er was getrunken hat, aber wir wissen definitiv, dass er nichts gegessen hat. Also mir geht das ja schon nach 10 Stunden so. Ja? Also 10 Stunden ist wirklich das Maximum, was ich tagsüber mal schaffe, wenn ich irgendwie völlig beschäftigt bin. Aber 40 Tage, ich meine, könnt ihr euch nur ansatzweise diesen Hunger vorstellen, Jesus gehabt haben muss? Also mir wird's wahrscheinlich gehen wie Obelix. Mir würden Visionen von gebratenen Wildschweinen vor den Augen und ich denke mir so, oh Mann, oh, Hunger. Und dann kommt jemand und sagt, du pass mal auf, also wenn du Gottes Sohn bist, dann könntest du doch auch zu diesen Steinen sagen, also ich hätte es gemacht. Also ich hätte gesagt, wenn es mich betroffen hätte, ich hätte es gemacht. Ich hätte aus diesem Stein Brot gemacht, weil ich hätte an nichts anderes mehr gedacht, als irgendwas zu essen. Und so ein Brot wäre immer wie ein Festmahl vorgekommen, nach 40 Tagen Hunger. Und das ist diese doppelte Versuchung und dieser Zweifel. Bist du wirklich Gottes Sohn? Nee, dann zeig's doch mal. Verwandel doch mal, du hast doch sowieso Hunger. Verwandel doch mal die Steine in Brot. Und Jesus, ich würde sagen, physisch völlig am Ende, in seiner schwächsten Situation, reagiert aus der Kraft Gottes und sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Stellt euch vor, der Satan hat innerlich schon fast triumphiert. Er wusste, nachdem er aus dem Himmel geflogen ist, dass er Gott im Himmel auf seinem Thron nicht erreichen kann und das Ziel, was er hat, nicht erreichen kann. Und dann ist da plötzlich der Sohn Gottes, physisch völlig geschwächt. Und der denkt, das ist meine Chance. Den kriege ich jetzt. Und die Enttäuschung des Feindes, als Jesus ihm antwortet, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Es geht ja noch weiter, der lässt ja nicht nach. Satan denkt sich auch, wenn er schon so schwach ist, ich will das jetzt. Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinnen des Tempels und sprach zu ihm, bist du Gottes Sohn, so wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Habt ihr was gemerkt? Satan ist ein Bibelkenner. Satan ist ein Theologe. Und was die Kenntnis des Wortes Gottes angeht, wohl einer der Besten. Der weiß genau, was da drin steht. Und er weiß genau, wie er es anwenden muss. Nur, dass er bei Jesus auf Granit beißt. Aber es ist der gleiche Deal. Er versucht es wieder. Bist du Gottes Sohn? Mit diesem leichten Fragezeichen. Dann beweis es doch. Schmeiß dich vom Tempel hinab, denn da steht ja geschrieben, dass Gottes Engel dich auffangen. Versuchung und Zweifel. Und denk dran, Jesus hat bisher auch noch nichts gegessen. Das ist immer noch die gleiche Situation. Und Jesus antwortete ihm, wiederum steht auch geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Darauf führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm, das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Und das ist ja, Jesus wollte ja, dass die Menschen unter seiner Herrschaft leben. Und jetzt kommt jemand und serviert ihm das auf dem Silbertablett. Nach dem Motto, das alles gehört mir und ich kann es dir geben. Du musst nur niederfallen und mich anbeten, denn das ist das, was Satan im tiefsten begehrt. Dass er als Gott gesehen wird. Und Jesus, ihr kennt es, antwortete ihm, du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen. Und jetzt versuchen wir, das Ganze mal für uns praktisch runterzubrechen. Was Jesus erlebt hat, ist das, was wir auch in abgeschwächter und abgemilderter Form jeden Tag erleben. Ist ja nicht so, dass wir 40 Tage hungern. In der Regel nicht. Also was Jesus erlebt hat, war heftig, so dass er verstehen kann, wie es uns geht. Dass er das sehr, sehr gut verstehen kann. Die Frage ist jetzt für uns, wie gehen wir mit Zweifeln um? Wenn dann so irgendwie was an uns rangetragen wird und wir anfangen an dem, was Gott uns mal gesagt hat, zu zweifeln. Vorbild ist Jesus. Er diskutiert nicht mit dem Teufel. Er fängt gar nicht an zu argumentieren, aber und vielleicht doch und einerseits und andererseits und weil dann hast du schon verloren. Wenn du einerseits und andererseits, dann bist du schon auf der Zweifelseite, weil das ist Zweifel. Einerseits, aber auch andererseits. Ja, und was ist denn jetzt richtig? Was ist Zweifel? Jesus diskutiert nicht. Er zitiert Gottes Wort. Wenn der Satan zum Beispiel versucht, einzureden, dass du ja kein geliebtes Kind Gottes sein kannst, weil du ja so eine Scheißvergangenheit hast und so weiter, dann kannst du ihm ganz klar sagen, frag mich jetzt nicht, wo das steht, denn so sehr hat Gott uns geliebt, dass wir Gottes Kinder heißen sollen und wir sind es auch. Also, ich hätte das mal nachschlagen sollen, aber die Stelle fällt mir gerade erst ein. Johannes, genau. Wir können ihm das entgegenknallen. Und ihr seht an der Reaktion des Feindes dreimal. Er diskutiert dann nicht weiter, als ihm Gottes Wahrheit entgegengestellt wird. Er macht einen neuen Versuch. Aber an der Stelle gibt er jeweils auf, wenn ihm Gottes Wahrheit entgegengehalten wird. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns gut im Wort Gottes auskennen. Ich glaube nicht, dass es nötig wird oder ist, in einer solchen Situation zu sagen, ach übrigens, das steht in Johannes so und so und so und so, sondern es reicht, dass du Gottes Wahrheit in dem Moment präsent hast und sagst, ich weiß, ich bin ein geliebtes Kind Gottes, weil es in der Bibel so steht, weil Gott für mich ans Kreuz gegangen ist durch Jesus. Zum Beispiel. Wenn du noch den passenden Vers hast, umso besser. Wichtig ist, dass wir die Wahrheit kennen und die Wahrheit aussprechen. Dem Zweifel direkt ins Gesicht. Manchmal fällt uns dann nichts Rechtes ein. Dann können wir auch was machen, was wichtig ist. Das steht jetzt nicht da, das hat Jesus so nicht gemacht, aber es funktioniert trotzdem. Renn in Gottes Arme. Wenn du merkst, dass da Zweifel sind, renn in Gottes Arme. Notfalls sagst du ihm auch, Vater, mir sind die und die Gedanken durch den Kopf gegangen. Zeig mir bitte, wie du mich siehst. Zeig mir bitte, wie du das siehst. Zeig es mir aus deinem Wort, wie du die Situation verstehst. Tröste mich, halt mich fest, schütze mich. Das sind die zwei Methoden, die wir haben können und die wir benutzen können, um mit Zweifeln umzugehen. Wahrheit entgegenhalten. Oder wenn dir das gerade schwer fällt in der Situation, weil du nicht weißt, wo jetzt das Entsprechende steht oder was, flüchte dich zu Gott. Aber lass es nicht zu, dass die Zweifelsvögel in deinem Kopf Nester bauen. Du kannst, wie Luther schon sagte, nicht verhindern, dass sie über deinen Kopf hinwegfliegen, aber du kannst verhindern, dass sie in deinen Haaren Nester bauen. Und wenn wir so mit Zweifeln umgehen, dann haben sie ihren Sinn, weil wir sie überwinden und dadurch unser Glaube gestärkt wird. Jedes Mal, wenn wir einem Zweifel die Wahrheit Gottes entgegenstellen oder uns von Gott zeigen lassen, was die Wahrheit in dem Moment ist, überwinden wir die Zweifel und werden stärker und fester. Und damit fällt es dem Satan zunehmend schwerer, uns mit seiner stärksten Waffe, den Zweifeln, runterzuziehen. Und umso gefährlicher werden wir für ihn. Amen.